So, ich lese die Verse 1 bis 5 und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann lest doch bitte mit mir mit. Der Apostel Johannes schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Himmel, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr da sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr da sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wir verneigen uns zum Gebet. Auch heute Morgen, unser Heiland und Herr Jesus Christus wird uns bewusst lesen, diese Worte, es sind nicht die Worte von Menschen, es ist das Wort Gottes, was uns hier begegnet, und deshalb wollen wir uns ganz bewusst unter dieses Wort beugen und dich bitten, gerade auch heute Morgen, dass du durch den Heiligen Geist uns dieses Wort aufschließt und uns die Gnade schenkst, dass das, was wir verstanden haben, gerade aus der heutigen Betrachtung, dass wir das praktisch in unser Leben umsetzen, denn diese Dinge, die wir lesen, ist nicht nur eine lebendige Hoffnung, in der wir leben dürfen, sondern es hat auch praktische Aspekte, auf die wir in der Betrachtung auch zu sprechen kommen. Herr Jesus Christus, aber in allem soll dir die Ehre dargereicht werden. Du bist der auferstandene Herr der Herrlichkeit. Du bist der König, auf dessen Erscheinen wir warten. Amen. Amen. So, in unseren letzten zwei Predigten haben wir schon über zwei Dinge gesprochen, über zwei Dinge, die als neu oder über das neue Gottes, die man als neues, das neue Gottes bezeichnen können. Wir haben gesagt, es wird von dem neuen Himmel, der neuen Erde gesprochen. Das ist das erste Neue, das uns hier aufgezeigt wird. Dann haben wir am letzten Sonntag über das neue Jerusalem, die neue Stadt, die Gott selbst baut, nachgedacht. Das sind schon zwei neue Dinge. Ja, und heute in unserem Text wollen wir über die neue Gemeinschaft nachdenken, die uns in Vers 3 aufgezeigt wird. Und dann wollen wir über die neue Ordnung oder wollen wir zu der neuen Ordnung etwas sagen. In den Versen 4 und 5 wird uns das erklärt. So, zunächst einmal die neue Gemeinschaft. In Vers 3 lesen wir, ich lese noch einmal den Text, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, laut deshalb, damit der Johannes das mit Sicherheit auch hört und versteht, und dann auch schön aufschreiben kann, siehe, das Zelt Gottes. In manchen Übersetzungen steht, bei mir stand es hier, lass mal gerade gucken, die Hütte Gottes. Das Wort, was hier gebraucht wird im Hebräischen, im Griechischen, ist das Zelt Gottes bei den Menschen. Ja? Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich hört sich das sehr, sehr gut an. Ja, und wenn wir zurückgehen zu Genesis, also zu dem Bericht, wo Gott den Garten Eden gemacht hat, dann wird uns bewusst, oder eins sollte uns bewusst werden, lesend diesen Bericht, dass Gott immer wieder die Gemeinschaft mit Adam und auch Eva in diesem besagten Garten gepflegt hat. 1. Mose 3, Vers 8, wir lesen Folgendes. Und hört mal sorgfältig hin, was uns gesagt wird in 1. Mose 3, Vers 8. Ihr könnt gerne aufschlagen in euren Bibeln, ist immer gut, wenn ihr mitlesen könnt. Es wird gesagt, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, also Adam und Eva, dem Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Und der Hinweis in diesem Vers für uns ist der folgende. Das war die Gewohnheit Gottes gewesen, im Garten zu wandeln, ich werde das gleich erklären, um Gemeinschaft zu pflegen mit seinem Geschöpf. Aber zu diesem Zeitpunkt hat Adam und Eva gesündigt und nun fürchteten sie sich vor dieser gewohnten Gemeinschaft mit Gott. Vorher war das nicht so gewesen. Jetzt, nach dem Sündenfall, fürchteten sie sich aber plötzlich, Gott zu begegnen. Und deshalb wird das im Besonderen unterstrichen an dieser Stelle im ersten Buch Mose. Die Sünde verursacht einen Bruch in dieser persönlichen Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Nun hat der Mensch Angst. Und wir erkennen aber, das ist eigentlich die Schöpfungsordnung Gottes. Adam und Eva wurden geschaffen für die Gemeinschaft nicht nur miteinander, sondern auch mit Gott. Und wir erkennen, wir fühlen, dass wir dieser Schöpfungsordnung Gottes nachkommen, wenn wir zum Beispiel schöne Gemeinschaft haben als Familie, schöne Gemeinschaft haben als Geschwister oder wenn wir eine schöne Gemeinschaft haben in der Ehe oder miteinander als Glaubensgeschwister. Wir spüren etwas von dieser Schöpfungsordnung aus dem Garten Eden, wie herrlich das sein kann. Ja? Natürlich kann es auf der anderen Seite, auch wenn man Streit hat, wirklich eine Hölle sein. Aber es kann und es soll etwas Paradiesisches sein. Und wenn ich mit unseren Freunden zusammen bin, denke ich oft dran. Ja? Wir sind als Menschen eigentlich für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen worden und für die Gemeinschaft miteinander. Wenn man sich absondert, wenn man ein Einzelgänger ist, das ist nicht richtig. Ja? Das ist unnormal. Biblisch gesehen ist das überhaupt nicht richtig. Aber in dieser Gemeinschaft mit guten Freunden, mit der Familie, spürt man ja etwas von Garten Eden. So, der Mensch ist auf Gemeinschaft mit Gott und miteinander geschaffen worden. In meiner stillen Zeit bin ich wieder bei dem ersten Buch Mose angelangt. Und in der letzten Woche las ich die ersten Kapitel dieses Buches und dann bin ich auf folgende Aussage gestoßen und die mir richtig ins Gesicht gesprungen ist, konnte man fast sagen, unter anderem, weil ich mich für diese Predigt vorbereitet habe. Einmal 1. Mose 22 wird uns Folgendes gesagt: Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang. Noch einmal. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang. Später, 1. Mose 6, Vers 9, wird von Noah genau das Gleiche gesagt. Noah wandelte mit Gott. Und dieses Wort wandelte ist genau dasselbe, was wir in der Schöpfungsgeschichte lesen, ja, wo gesagt wird, dass Gott im Garten Eden wandelte. Er spricht von der persönlichen Gemeinschaft, die ein Mensch mit Gott haben kann. Und wir verstehen das, ja, dass Henoch und ebenso auch Noah diese Gemeinschaft tatsächlich hatten und pflegten. Diente es zum Vorteil für sie? Wir kennen die Geschichte. Es ist interessant, während unserer Zeit in Winnipeg haben wir in einer Mennonitenbrüdergemeinde gedient. Und unter anderem haben wir eine Gruppe betreut von Mennoniten, paraguayischen Mennoniten, ja, die aus Paraguay gekommen sind und dann in Winnipeg gelebt haben, junge Familien. Und wir haben da manches gelernt, aber kein Plattdeutsch. Und es war sehr interessant. Manchmal sagte jemand, lass uns spazieren, ja. Und als Deutscher denkt man, naja, spazieren, der will mich wahrscheinlich zu einem Park mitnehmen und wir wollen dann zusammen dort laufen und die Natur genießen. Aber im Plattdeutschen meint spazieren was? Gemeinschaft haben, wandeln, spazieren. Dann dachte ich mir, schau mal, Das Plattdeutsche ist mit dem Hebräischen sehr verwandt. Ja, vielleicht, ich muss da mehr studieren. Ja, vielleicht ist da wirklich eine Verbindung zu sehen. Es macht Sinn. Kommend aus dem Schöpfungsgeschehen, ja, dem Schöpfungsbericht, Gott wandelt. Es spricht nicht unbedingt davon, dass Gott jetzt spazieren ging im Garten. Naja, vielleicht das auch. Es ging hauptsächlich um Gemeinschaft. Gemeinschaft, die wir haben können und haben sollen als Menschen, die zu Gott gehören. Ja. Spazieren oder wandeln bedeutet eben Gemeinschaft zu haben. Und wie bedeutend war es doch gewesen jetzt für Noah, war es für Henoch, ja, diese Gemeinschaft zu pflegen? Naja, wir wissen, Henoch wurde entrückt. Ja, und das ist schon ein Vorbild auf uns als Gemeinde des Herrn Jesu, die wir ja auch auf dieses Ereignis warten, ja, bis wir entrückt werden. Und Noah wurde bewahrt. Noah wurde bewahrt vor der Sintflut. So, wenn wir weiterschauen in den Bericht des Alten Testaments, dann sehen wir, dass auch in der Geschichte des Volkes Israel diese Absicht Gottes zur Gemeinschaft immer noch bestanden hat. Ja? Und wir erkennen das an der Tatsache, dass das Volk Israel dieses transportable Zeltheiligtum, ja, mit sich herumschleppen sollte in der Wüstenwanderung. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum? Was ist der Sinn? Ja? Warum soll das Volk Israel, das jetzt durch die Wüste geht, all das mit sich herumschleppen? Ist das nicht Ballast? Und jemand hat mal ausgerechnet und hat gesagt, das waren ungefähr so 500, 600 Kilogramm, was sie mitschleppen mussten. Das ist ordentlich. Das ist Gewicht. Und wenn du auf der Reise bist, du überlegst immer, ja, was nehme ich mit, was nehme ich nicht mit. Und der Ballast, der wird dann zurückgelassen oder zu Hause gelassen. Man möchte leicht reisen. Ja? Nicht das Volk Israel. Gott hat es ihnen aufs Herz gelegt. Es war ein Befehl Gottes, dass sie dieses Zeltheiligtum gebaut haben. Er hat ihnen genau gesagt, was sie gebrauchen sollten, was sie machen sollten. Und nicht nur das, sie sollten es immer mit sich haben. Und ja, da waren wohl 6 Karren mit Ochsen extra dafür bereitgestellt, um dieses Zeltheiligtum zu transportieren. Aber manche Dinge durften nicht in den Karren rein. Sie mussten getragen werden. Die Bundeslade. Die musste getragen werden. So, wir würden sagen, naja, das ist extra Ballast, das ist doch mühsam, das Ganze mit sich zu schleppen. Ja, schließlich will man das Ziel, das Gott einem gegeben hat, schnell erreichen, das verheißene Land. Ist doch beschwerlich, das mit sich zu schleppen. Aber das ist genau der Hinweis, ihr Lieben. Gott ist die Gemeinschaft mit seinem Volk etwas sehr, sehr Bedeutendes. Und das bedeutet, das heißt auf der anderen Seite, dass die Gemeinschaft der Menschen Gottes mit Gott auch etwas Bedeutendes sein muss. Die Stiftshütte oder dieses transportable Zeltheiligtum war also nicht ein Hindernis, es war nicht ein Klotz am Bein, sondern es war etwas absolut Wichtiges auf der Reise des Volkes in das verheißene Land. Und hier haben wir schon eine geistliche Lektion für uns. Die Stiftshütte war eine Ermahnung an das Volk, war eine Erinnerung, dass das Volk Gottes das Ziel erst dann wirklich erreicht, wenn sie die Gemeinschaft mit Gott nicht vernachlässigen. Sehr, sehr wichtig. Genau dieselbe Absicht war auch im Tempel zu erkennen. Gott will Gemeinschaft mit seinen Menschen haben. Und leider war das so gewesen, wir kennen die Geschichte, das war oft nicht die Absicht des Volkes Israel gewesen, eben diese enge Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Sie wollten eine oberflächliche Gemeinschaft, Tradition, ja, wir wollen die Verheißung Gottes, aber die Herausforderung, die Pflichten, in die das Volk Gottes hineingestellt worden sind, aufgrund dieser persönlichen Verbindung zu dem heiligen Gott, naja, das war vielleicht doch ein bisschen zu eng, ja, wir wollen das nicht. Und was danach passierte, das wissen wir auch, Das Volk hat sich in seiner Sünde von Gott abgedreht, ja, weggedreht. Sie wollten die Verheißung haben, aber sie wollten keine Verpflichtung diesem Gott gegenüber haben, in dem, wie sie leben. Sie haben gesündigt, ja, und Gott hat sie aus dem Land hinausgeworfen. So, die Stiftshütte und auch der Tempel in Jerusalem war aber diese Erinnerung an diese herrliche Verheißung Gottes, dass eines Tages wir als seine Geschöpfe, wir als seine Menschen in einer vollkommenen Gemeinschaft mit Gott selbst leben werden. Und darüber lesen wir hier, Offenbarung 21 und 22. Und deshalb ist diese persönliche Gemeinschaft mit Gott von allergrößten Bedeutung im Leben eines Menschen, der sich Christ nennt. Wir müssen mit Gott spazieren gehen, ihr Lieben. Und das nicht nur am Sonntag, an jedem Tag dieser Woche. 24/7, wie man das auf Plattdeutsch sagt. Ja? Und schaut einmal, was Gott seinerzeit schon versprochen hat. 3. Mose 26, Verse 11 und 12. Gott hat versprochen, er sagt, ich will meine Wohnung in eure Mitte setzen und meine Seele soll euch nicht verabscheuen und ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. So, wann wird diese Verheißung Gottes vollkommene Wirklichkeit? Kapitel 21, Kapitel 22. Genau dasselbe lesen wir in Hesekiel 37, 26. Hesekiel 37, Vers 26. Gott sagt, ich will mein Heiligtum auf ewig in ihre Mitte stellen. Meine Wohnung wird bei ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und wir verstehen das. In einer gewissen Weise erfüllt sich das teilweise im tausendjährigen Reich. Ja, aber auf ewig, wann wird das geschehen? Kapitel 21. So, was können wir sagen, nachdenkend über diese Dinge, die wir gerade eben angesprochen haben? Wir können Folgendes sagen. Gott erfüllt hier in Offenbarung 21 und 22 seine Verheißung, die er schon vor tausenden von Jahren im Alten Testament seinen Menschen gegeben hat. Es ist die Verheißung der ununterbrochenen Gemeinschaft seiner Geschöpfe mit ihm selbst. Das ist bedeutend, das ist sehr, sehr wichtig, was wir hier lesen. Erstens ist es bedeutend, damit wir verstehen, dass Christsein, das zu Gott gehören, nicht bedeutet, dass man am Sonntag erscheint, aber das wisst ihr. Und dann am Montag genauso weiterlebt wie vorher. Christsein bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und je enger diese Gemeinschaft mit Gott ist, je enger wir diese Gemeinschaft mit Gott auch pflegen, desto schöner und herrlicher und besser ist es für den Beteiligten. Ihr Lieben, ich zeige ja auch nicht auf den Ringfinger, wo der Ehering drauf steckt, und ich sage, naja, siehst du, dieser Ring ist ein Zeichen dafür, dass ich jetzt mit meiner Frau verheiratet bin und dann ist alles okay. Ein Ring auf dem Finger bedeutet gar nichts, wenn wir keine Gemeinschaft mit unserem Ehepartner haben. Und das wisst ihr auch. Auf dem Papier, vor dem Gesetz sind wir immer noch verheiratet, aber in Wirklichkeit hat man sich vielleicht auseinandergelebt, weil man nicht miteinander spricht. Und das ist doch eine Katastrophe. So ein Ring bedeutet gar nichts. Genauso wie der Name Christ auch nichts bedeutet, wenn wir nicht in dieser lebenden Gemeinschaft mit dem Herrn und Heiland Jesus Christus leben. So, wie wichtig ist die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen? Wie wichtig ist es Gott, dass diese Gemeinschaft mit seinen Menschen existiert? Johannes 1, Vers 14. Das Wort Gottes sagt uns, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort zum das mit wohnte übersetzt wird in unseren Übersetzungen, ist eigentlich das Wort es zeltete. Ja, als ein Hinweis, als eine Verbindung zu dem Zelt der Begegnung, zu dem transportablen Heiligtum, das die Israelis, das die Juden mit sich geschleppt haben. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So wichtig ist Gott, die Gemeinschaft mit seinen Menschen. Er selbst kommt ins Fleisch, er wird Mensch, um diese besondere Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Jesus ermöglicht uns Menschen eine bis dahin noch nie gegebene Möglichkeit der persönlichen Gemeinschaft mit Gott. Plötzlich brauchen wir keinen Tempel mehr, plötzlich brauchen wir keine Stiftshütte mehr, weil wir selbst der Tempel des Heiligen Geistes sind, durch die Wiedergeburt. Und hier kommen wir genau zu dem Knackpunkt, sage ich mal, auf den ich mit uns kommen wollte, nachdenkend über diese neue Gemeinschaft. Schaut einmal, was Jesus seinerzeit gebetet hat in dem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 24. Johannes 17, Vers 24. Jesus betet: Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Und hier ist die Frage, die wir als Nachfolger Jesu unbedingt haben müssen. Naja, wo ist Jesus jetzt? Wo werden wir denn seine göttliche Herrlichkeit sehen, die er schon hatte vor der Erschaffung der Welt? Und die Antwort ist in dem neuen Jerusalem. Ja, in der Stadt, die Gott selbst baut für seine Menschen und in der wir endlich die wahre Herrlichkeit eben des dreieinigen Gottes in seiner mysteriösen, herrlichen, einmaligen Gemeinschaft sehen und erleben werden. Und es ist mit diesem Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, dass wir eine perfekte Gemeinschaft haben werden in dieser neuen Stadt. Die Gemeinschaft, die Gott seinen Menschen verheißen hat, schon im Alten Testament. Das ist nichts Neues. Und das ist es, wo Jesus seine Jünger auch sehen und haben will, in dieser neuen Stadt, die von Gott selbst erbaut wird, in dem neuen Jerusalem. Dort in dieser Stadt wird die perfekte Gemeinschaft, die wir als Kinder Gottes und Nachfolger Jesu begehren, endlich Wirklichkeit werden. Das neue Jerusalem ist der Ort, an dem Gott selbst für alle Ewigkeiten sein wird mit seinen Menschen. Woher wissen wir das? Offenbarung 21, Vers 11 sagt Folgendes: Gottes Herrlichkeit erfüllt die Stadt. Offenbarung 21, Vers 23 sagt: Auch sind weder Sonne noch Mond nötig. Ihr Lieben, hier lesen wir wieder etwas von der neuen Ordnung. Und wenn wir zurückgehen in die Schöpfungsordnung, Gott, in den Schöpfungsbericht, dann sehen wir, dass die Sonne und der Mond erst am vierten Tag geschaffen worden ist und dass vorher ein anderes Licht da war. Davon lesen wir hier. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Aha, das ist doch der Hinweis. Eben auf das Neue, wunderbare, herrliche Gottes. Die Heiligen aller Zeit, ihr Lieben, werden in dieser Stadt leben und vollkommene Gemeinschaft mit ihrem Gott genießen. Wir singen ein Lied gemeinsam hier und da. Ihr kennt dieses Lied sehr gut. Mir ward die Hälfte nie gesagt von solcher Lieb und Huld. Und ihr Lieben, das ist das, was wir empfinden werden, wenn wir diese neue Stadt, das neue Jerusalem sehen werden. Mir ward die Hälfte nicht gesagt. Oh ja, der Pastor hat davon gepredigt, er hat davon gesprochen, aber die wahre Herrlichkeit, kann ich diese Herrlichkeit mit meinen schlichten Worten beschreiben? Nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Mir ward die Hälfte nie gesagt. Und wisst ihr, vielleicht ist es gut so. Stellt euch vor, wir wissen ganz genau, was uns erwartet. wir würden hier gar nicht mehr leben wollen. Ja? Vielleicht ist es gut so, dass wir nicht alles genau wissen, wie herrlich es sein wird. So, wir kommen zum nächsten Punkt, zu dem nächsten Neuen, das uns im Text offenbart wird. Und das ist die neue Ordnung. Ja? Schaut einmal, Vers 4 und 5. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Es ist interessant, dass derjenige, der zu Johannes hier spricht, ob es nun Gott selbst ist oder ein Engel Gottes ist, es ihm aufs Herz legt, das wirklich so aufzuschreiben, wie er es gehört hat. Sehr interessant. Denn manche Dinge, die wir lesen, für uns sind immer noch so überwältigend. Wie war das denn für einen Johannes gewesen? Ich weiß es nicht, wie es war. Aber auf jeden Fall kriegt er diesen Befehl Gottes. Schreibe auf, so wie du es hörst. Und das, was du siehst. So, Vers 4 und 5, neue Ordnung. Das ist doch die bedeutende Wahrheit, die eigentlich jeder Mensch wissen müsste. Und ein bibellesender Mensch umso mehr. Und das ist, dass die Sünde einen Preiszettel hat. Lass mich das mal so ausformulieren, ein Preiszettel hat. Wenn wir einkaufen gehen, ich weiß nicht, wie ihr das macht, vielleicht kümmert ihr euch nicht drum und ihr denkt, oh, was immer es kostet, kostet es, ich nehme es einfach. Ich gucke immer, wie teuer ist das? Und dann überlege ich mir 10-mal, brauche ich das wirklich? Und manchmal lege ich es wieder zurück, weil ich denke, das ist Quatsch, ja, so viel Geld auszugeben für ein Ding, das ich nicht unbedingt haben muss. Wie gesagt, wenn ich mir den Preiszettel anschaue, dann vergeht mir die Lust zum Einkaufen. Was ist der Preiszettel der verlockenden Sünde? Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Und jeder von uns kennt Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist was? Der Tod. Der Tod. Und ihr Lieben, das ist genau, wo Satan seine verderbliche und widerliche Genialität beweist. Er kann sehr gut die Augen der Menschen von dem wahren Preiszettel der Sünde, den Tod, ablenken zu der kurzlebigen Befriedigung der Sünde. Ja? Bei Adam war das was gewesen? Er hat ihm gesagt, naja, ihr werdet sein, so sein wie Gott. Gott sagte zu Adam, welchen Tages du von diesem Baum isst, wirst du des Todes sterben. Schwer zu verstehen? Nein, ist es nicht. Ist es das Wort Gottes? Absolut, Gott selbst hat es gesagt. Der Sünde sollt, der Preiszettel für die Sünde ist der Tod. Du wirst sterben. Satan lenkt ab von diesem Preiszettel der Sünde und sagt, ihr werdet so sein wie Gott. Stellt euch vor, was für ein Spaß das sein wird. Das füge ich natürlich hinzu jetzt. Und wir wissen aber, der Spaß hat nicht lange angehalten, weder für Adam, noch für Eva, noch für ihre Nachkommen. Wir lesen im Kapitel 5, Vers 1. Eigentlich das ganze fünfte Kapitel können wir lesen, und dann finden wir eine Aussage, die besonders hervorsticht in diesem Kapitel. Und Adam war so und so alt, und er was? Er starb. Und so geht es weiter. Seth war so und so viele Jahre alt und er starb. Die einzige Ausnahme ist wer? Henoch. Als ein Hinweis auf das, was die Gemeinde erwartet. Das ist ein düsteres Kapitel, Kapitel 5. Jeder, der dort genannt wird, außer Henoch, stirbt. Aber das ist es, was Satan wirklich gut machen kann. Ja? Er lenkt die Augen der Menschen auf die Kurzlebigkeit der Sünde und sagt, ihr werdet Spaß haben, es wird schön sein. Aber der reale Preiszettel der Sünde, der bleibt doch. Es ist der Tod. Eigentlich ist es mehr als Tod. Und davon spricht ja unser Text. Schaut einmal. Es wird gesagt, erstens, da werden Tränen sein. Zweitens wird uns gesagt, ja, der Tod, Leid, Geschrei, Schmerz. So, diese unangenehmen Dinge, fünf an der Zahl in diesem Text, sind die schreckliche Folge der Sünde. Ich sag mal, das sind die, oder das ist GST und PST, die wir noch auf den Preiszettel draufzahlen. Und überlegen wir einmal, wie viele Tränen geflossen sind, ja, seit dem Sündenfall. Überlegen wir einmal, wie viel Geschrei, wie viel Schmerzen es gegeben hat, seit dem Sündenfall in der Menschheitsgeschichte. Und ihr Lieben, war Gott nicht klar in seinem Wort? Als er sagte in 1. Mose 2, Vers 17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an den Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und Adam und Eva starben geistlich am selben Tag. Deshalb haben sie diese Angst gehabt vor Gott. Deshalb haben sie Angst gehabt vor der Gemeinschaft mit Gott. Und sie fingen an, von diesem Tag an zu sterben, auch physisch. Und deshalb sagt Hebräer 9, 27, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Ihr Lieben, noch einmal, ich lese das zu schnell. Überlegen wir einmal, was das Wort Gottes sagt. Und so gewiss. Ich weiß nicht, was manche Menschen sich vorstellen, aber bei manchen hat man wirklich den Eindruck, ich werde nie sterben. Was? Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und genauso war es gewesen, dass jeder Mensch gestorben ist, natürlich außer Henoch. Und wenn wir das Glück haben und entrückt werden vorher, dann brauchen wir auch nicht sterben. Dann werden wir verwandelt, während wir entrückt werden als Gemeinde des Herrn Jesu. Und genauso gewiss ist, dass ein Mensch sterben muss, dem Worte Gottes nach gewiss, erwartet ihn nach dem Tod auch das Gericht. Die Gläubigen erwartet das Preisgericht vor dem Richterstuhl Christi und die Ungläubigen erwartet das Gericht am großen weißen Thron. Und ihr Lieben, das ist so sicher, wie man sagt, wie das Amen in der Kirche, ja? Mehr als wie das Amen in der Kirche. Heutzutage kann man das fast nicht mehr sagen. Aber es ist das Wort Gottes. Das ist, was das Wort Gottes uns deutlich macht. Das ist die Realität. Und das, was wir im Moment erleben als Menschen, Tod, Geschrei, Schmerzen, Tränen, wird Realität bleiben. Bis zu diesem Augenblick. Kapitel 21. Und wir wissen, auch im tausendjährigen Reich wird es Sünde geben. Ja, und deshalb werden diese Dinge auch im tausendjährigen Reich nicht so vorhanden sein wie jetzt zur Zeit, aber werden doch da sein, weil Sünde vorhanden sein wird. Aber die vollkommene Realität wird es erst hier ab Kapitel 21, wenn Gott die neue Ordnung aufrichtet und diese schrecklichen Dinge wie Tränen, Schmerz, Geschrei es nicht mehr geben wird. Warum nicht? Weil es die Sünde nicht mehr geben wird. Ich schaue auf die Uhr, ich muss langsam zur Landung ansetzen. Ich habe hier noch einiges, was ich sagen könnte, aber ich habe die Zeit dazu nicht. Doch, ich nehme mir die Zeit. In einem Buch schreibt der Stephen Lawson, das ist ein Prediger, ein wunderbarer Bibellehrer und Prediger, Folgendes im Zusammenhang eben dieses Kapitels 21 und 22. Er schreibt Folgendes, und das müssen wir uns einmal bewusst machen, weil wir denken oft über diese Dinge nicht nach. Er schreibt, dort in diesem neuen Gottes wird es keine Beerdigungsinstitute geben. Gibt es nicht mehr. Keine Krankenhäuser, keine Abtreibungskliniken, keine Scheidungsrichter, keine Psychiatrieabteilung, keine Pornografie, keine Selbstmorde, keine Pandemie, keinen Krebs. Es wird keine vermissten Kinder geben, noch Drive-by-Shootings, keine Vorurteile, noch Rassenkonflikte. Es wird keine Missverständnisse mehr geben, noch verletzte Gefühle oder Herzschmerzen, noch finanzielle Sorgen und auch keine emotionale Kopfschmerzen, keine Morde, keine Bandenkriege, keine Revolutionen, keine Doktoren, keine Rechtsanwälte, keine Talkshows. Ja, die werde ich mit Sicherheit nicht vermissen. Es wird keine falschen Lehrer geben, stellt euch mal vor. Keine Betrüger, keine Auseinandersetzung, kein Erdbeben, keine Wirbelstürme und. Ihr Lieben, Gott macht alles neu. Und nachdenken über diese Dinge, ja, wird mir das Neue Gottes umso wertvoller. Einige von euch denken vielleicht, na, Pastor, das ist schön und gut, was wir heute gehört haben. Aber sollte die Predigt nicht etwas Praktisches sein, sodass ich hinausgehen kann und dann genau diese Dinge, die ich in der Predigt höre, umsetzen kann in meinem praktischen Leben? Und ich denke, der praktische Aspekt des Ganzen, was wir heute gehört haben, ist nicht schwer zu erkennen. Zum Ersten, ihr Lieben, was für eine gewaltige Hoffnung haben wir denn als Menschen Gottes Leben, lebend in dieser chaotischen Welt? Ja? Wir schauen nicht jetzt auf, naja, ich hoffe natürlich auch, dass der Krieg aufhört in der Ukraine. Ich hoffe doch auch, dass manche Politiker abgesetzt werden. Aber das ist nicht meine schlussendliche Hoffnung. Was ist meine Hoffnung? Das, was die Heilige Schrift mir sagt, dass meine lebendige Hoffnung sein. Das ist etwas sehr, sehr Praktisches. Und deshalb können wir genauso wie David seinerzeit ja, ein Halleluja schreien. Das ist wunderbar. Wir als Menschen Gottes, wir sind nicht besser als irgendjemand anders, aber wir haben es besser, wir haben diese lebendige Hoffnung in und durch Jesus Christus, unseren Heiland. Das ist was Praktisches, mehr als das. Ihr habt das auch erlebt. Wir reden mit Menschen über Gott und die sagen, wie kannst du an einen Gott glauben, an einen Gott der Liebe glauben, der meinen Neffen oder Enkelsohn, der 6 Jahre alt ist, weggenommen hat durch eine Krankheit. Der andere sagt, wie kannst du an einen Gott der Liebe glauben, der durch einen Unfall die Liebe meines Lebens mir genommen hat? Ist uns bewusst, dass der Tod, Leid, Schmerz, Geschrei, Tränen, nicht die Absicht Gottes gewesen ist von Anfang an? Ist uns bewusst, dass nach Kapitel 3, nach dem Sündenfall, bis zu diesem Kapitel 21 in der Offenbarung, uns eigentlich eine abnormale Welt gezeigt wird, die nicht die Absicht Gottes war, sondern der ausdrückliche Wille des Menschen, der so sein wollte wie Gott? Und wie schrecklich hat es der Mensch wirklich verbockt. Naja, wie klappt es denn für dich, Mensch, Gott zu sein? Schön? Und das ist, was wir sagen können diesen Menschen, die dann kommen und sagen, wie kannst du an einen Gott der Liebe glauben? Wir können diesen Menschen, die verletzt sind, die trauern, die keine Hoffnung haben, wir können ihnen sagen und darauf hinweisen, was Gottes wahre Absicht ist in der neuen Schöpfung, die auf einen Menschen Gottes wartet. Und wir können darauf hinweisen, dass man Teilhabe dieses neuen wird, neuen Gottes wird, nur durch Jesus Christus. Nur durch Jesus Christus. Ihr Lieben, ich schließe. Philipper 3, Vers 20. Das Wort Gottes versichert uns, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, ja, wir stimmen mit dem Psalmisten ein, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Wie klar ist dein Wort für uns in der Heiligen Schrift. Wie klar stehen diese Dinge, diese Realitäten, auf die uns hinweist in der Schrift. Und wir können ins Alte Testament schauen, ins Neue Testament schauen, wir verstehen, das ist das Wort Gottes. Hier wird uns die wahre Realität aufgezeigt. Und die erste Realität, die uns bedeutend werden muss, ist das, was Gott seinerzeit sagte, dass der wahre Preiszettel der Sünde der Tod ist. Und das ist die Realität, in der wir im Moment leben, aber das war nicht die Absicht Gottes gewesen, nicht die Absicht unseres himmlischen Vaters gewesen. Und deshalb sendet er seinen Sohn, dich, Herr Jesus Christus. Und durch dich können wir nun in das neue Gottes eintreten, weil wir nun neue Kreaturen sind. Deshalb ist diese Welt nicht unser Zuhause. Unser Zuhause ist das neue Jerusalem. Wir sagen manchmal Himmel dazu und das ist okay, das ist kein Problem. Und das ist es, wo du uns haben willst, Herr Jesus Christus. Du selbst hast es gesagt. Schenk uns Heiland, dass wir uns nicht so sehr verstricken in dieser Welt mit unnötigen Dingen, sondern dass wir diese lebendige Hoffnung immer wieder in uns haben und tragen und dass diese lebendige Hoffnung uns treibt. Herr Jesus Christus, die Gemeinschaft mit dir ist sehr, sehr wichtig. Das haben wir verstanden, gerade auch in der heutigen Predigt. Und wir wollen dich preisen, wir wollen dich ehren, wir wollen dich loben, dass wir es so gut haben bei dir. Anbetung sei dir, Heiland. Amen.